Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von 30 Minuten bei. Und die nächste halbe Stunde verbringe ich mit Anne. Hallo Anne.
Hallo.
Du hast gesagt, du kommst aus Jena heute gerade.
Ja.
Was machst du in Jena?
Ich arbeite in Jena. Ich bin sozusagen, ich darf da jeden Tag hinpendeln, ja. Hm. Und ich arbeite dort.
Und als was arbeitest du?
Ich bin dort bei einem Verein, der sich darum kümmert, dass Kinder und Jugendliche mit Behinderung integriert werden in Schule, in Kita, aber auch sozusagen im Alltag. Also wir haben uns sozusagen Vielfalt auf die Fahnen geschrieben und ich selbst leite dort einen Bereich, der Schulbegleitung anbietet. Also wir haben sozusagen pädagogisches und pflegerisches Personal, die Kinder und Jugendliche mit Behinderung in normale Schulen begleiten und dort unterstützen. Ja, und da bin ich sozusagen Leitung und bin auch noch im Vorstand von dem Verein. Und
wie heißt der Verein?
Querwege e.V.
Querwege.
Ja.
Du koordinierst die ganzen Geschichten.
Naja, den Bereich Schulbegleitung zumindest, den koordiniere ich. Und natürlich als Vorstand hat man auch noch Gesamtverantwortung mit für den Rest des Unternehmens. Wir haben zwei Schulen, Grundschulen, weiterführende Schulen, wir haben drei Kitas, eine Frühförderstelle, dann eben den Bereich Schulbegleitung und haben über eine GmbH aber auch noch eine Physiotherapiepraxis, eine ganz kleine, und ein Hotel, wo auch Menschen mit Behinderungen arbeiten.
Ist ja ziemlich breit aufgestellt.
Ja, wir sind aber, also zumindest vom Angebot her ja, konzentrieren uns aber auf Jena. Das ist die Heimat des Vereins.
Ja.
Da sind wir gewachsen, entstanden.
Also ich kenne das, wenn Kinder mit Förderbedarf in einem Kindergarten sind, dass sich, ich glaube, die Eltern, ich glaube auch im Zusammenhang, in Zusammenarbeit mit der Einrichtung, sich an externe Firmen, nenne ich es jetzt mal, so, wie Querwege wenden, um zu sagen, okay, mein Kind möchte schon gerne auf eine konventionelle Schule gehen. Könnt ihr da irgendwie einen Sonderpädagogen stellen oder einen Sozialpädagogen stellen? Ist das, kann ich mir das so vorstellen?
Nicht ganz. Also es ist so, dass das Thüringer Schulgesetz und das Thüringer Förderschulgesetz ja schon lange so ausgerichtet sind, dass eigentlich der gemeinsame Unterricht, also sprich die Beschulung von Schülern, Schülerinnen mit Behinderung eigentlich nicht in Förderzentren stattfinden sollte.
Inklusion.
Sondern im gemeinsamen Unterricht. Das, was Integration war und sein sollte und jetzt Inklusion ist oder sein sollte, und die beiden Begriffe werden häufig auch verwechselt. Es ist im Grunde ist es eben nicht dasselbe, und ich glaube, wir sind noch weit von Inklusion weg, sind aber auf einem ganz guten Weg.
Woran liegt es, dass ihr noch weit von Inklusion weg seid? Beziehungsweise wir, es betrifft
wir,
ja alle
wir.
Eigentlich.
Wir, also ich denke, das, was wir momentan machen in den Schulen, ist zum Teil wirklich noch eine Einzelintegration. Also das sieht man ja daran, dass die Schüler quasi nicht einfach in jede x-beliebige Schule gehen können und dort die notwendige Unterstützung bekommen. Mhm. Es fehlt zum Teil eben an Lehrpersonal, an Sonderpädagogen. Möglicherweise sind hier und da auch die Schulkonzepte noch nicht so weit, dass es alles gut funktioniert. Aber für diese Fälle und für diese Bedarfe, die nicht von Schule abgedeckt werden können, gibt es quasi eine Unterstützung in Form von Schulbegleitung oder Integrationshilfe. Und da besteht dann eben die Möglichkeit, dass die Eltern zum Sozialamt oder zum Jugendamt gehen, einen Antrag stellen auf diese Hilfe und dann zu einem freien Träger, wie wir einer sind, gehen können und sagen, Mensch, hier, wir haben jetzt einen Bescheid für so und so viele Stunden für dieses Schuljahr, Unterstützung für das Kind. Habt ihr da jemanden? Und dann haben wir entweder Personal oder wir suchen Personal, was das dann sozusagen abdecken kann, und haben ein sehr, sehr großes Team. Also bei mir im Bereich Schulbegleitung arbeiten derzeit 75 Kollegen mit unterschiedlichsten Ausbildungen. Und das ist, ja, also es ist ein sehr bunt gemischtes Team, verteilt auf über 20 Schulen in Jena, und auch sehr lebendig. Und überhaupt ist es ein Bereich, der sich in den letzten Jahren auch permanent weiterentwickelt hat, zumindest in Jena weiterentwickelt hat.
Stoßt ihr auf Widerstand der Schulen, wenn die Schulen Ich kenne es ja, dass die Klassenlehrer in der ersten Klasse zum Beispiel lernen ja teilweise im Vorfeld schon die Schüler kennen, die so in die Klasse bekommen. Und gibt es dann so, sagt, okay, das jetzt irgendwie, merkst du, das Kind oder die Kinder sind hier gerade nicht so gerne gesehen, beziehungsweise wir, die da mit drin arbeiten, wo du sagst, okay, das ist, eigentlich wollen die das gar nicht.
Also es ist sehr unterschiedlich.
Ob das jetzt die Frage ist oder so.
Also das ist sehr unterschiedlich. Im Grunde genommen, wie du schon sagst, ist es ja so, dass die Schulen schon im Vorfeld auch wissen, welche Schüler da kommen. Ja? Mhm. Und man kann das nicht verallgemeinern. Also es gibt Schulen, die wirklich sehr weit sind, was den Inklusionsprozess betrifft, die sehr gut vorbereitet sind, die das wollen, die das unterstützen und wo auch die Kooperation mit uns als Träger, als Anbieter von Schulbegleitung sehr gut läuft, die inhaltliche Zusammenarbeit gut gestaltbar ist. Es gibt aber eben auch Schulen, die haben noch einen Weg vor sich. So, das entwickelt sich mit der Zeit. Mhm. Die haben möglicherweise, gibt es da eben schon auch noch ein paar Berührungsängste. Und ich glaube aber, dass man diesen Weg, also dass man nur sicherer werden kann auf diesem Weg durch Erfahrungslernen. Also wenn man irgendwie sich einmal auch der Herausforderung gestellt hat.
Und hinterher merkt, es tut keinem weh.
Naja, was heißt, es tut keinem weh, aber man kann das irgendwie, dass die Schulen
ein positives Feedback für sich daraus ziehen können.
Man kann das einfach schaffen und das ist ein gestaltbarer Prozess, einfach. Und es haben, wenn man das gut macht, auch alle was davon. Also es geht ja nicht nur darum, sozusagen ein behindertes Kind irgendwie einfach mit in der Klasse zu haben, sondern es geht da ja auch viel um soziales Lernen, auch für die anderen Schüler. Mhm. Dass es einfach Normalität wird, dass wir alle verschieden sind. Und dabei hebt Inklusion an sich ja auch auf weit mehr ab als nur auf die Dimension Behinderung. Also wenn wir uns mal anschauen, was Vielfalt eigentlich meint, geht es da ja um weit mehr. Mhm. Da geht's, sollte es egal sein, aus welcher Kultur jemand kommt, was er für eine Geschlechteridentität hat, ob der nun groß ist oder klein oder
welchen sozialen Hintergrund er hat.
Wie auch immer, ja, genau. Mhm.
Okay. Da müsste man ja rein theoretisch das bestehende Schulkonzept, was ich jetzt vor Augen habe, sind 25 bis 30 Kinder in einer Klasse, eine Lehrerin, Frontalunterricht. Müsste rein theoretisch ausgehebelt werden, beziehungsweise vielleicht überarbeitet werden. Wenn man ich gehe jetzt davon aus, dass eine Lehrerin 25 Kinder so nicht individuell betreuen kann, sage ich mal, sondern dass es eher darauf abzieht, dass möglichst alle irgendwie funktionieren, damit die Klasse nicht auseinanderfällt. Verstehst du, was ich meine?
Ja, ich glaube, das sind, also zu dem ersten, das ist es, zu deinem ersten Punkt, dass man das traditionelle oder was wir möglicherweise noch kennen, Schulkonzept überdenken muss, da muss ich sagen, das passiert schon an ganz, ganz vielen Schulen. Also viele Schulen arbeiten mit oder haben altersübergreifende Klassen oder Stammgruppen,
ja,
und haben viel Freiarbeit, also Projektarbeit, gruppenbezogen und so weiter, wo der Frontalunterricht gar nicht mehr so häufig passiert. Und ich denke aber auch, dass es abhängig ist vom Schüler. Es gibt Schüler, die brauchen eben möglicherweise genau die klare Struktur, Frontalunterricht, die können sich vielleicht gar nicht so gut selbst strukturieren und mit Freiarbeitszeiten gar nicht so viel anfangen. Die brauchen einfach mehr Struktur. Und andere, für die ist es dann eben genau gut, dieses Freiere, wo sie vielleicht auch noch mehr lernen können, Verantwortung zu übernehmen und, und.
Mhm.
Ich denke, das ist unterschiedlich. Und insbesondere, wenn man auf Jena schaut, ist es so, dass dort ja sehr schnell auch nach der Wende unterschiedliche, auch reformpädagogische Schulen entstanden sind.
Mhm.
Und wir dort eine Vielfalt haben, auch von Schulkonzepten, die ich weiß gar nicht. Also ich finde es schon, also ich finde es bemerkenswert, ja. Und dadurch hat sich die Stadt Jena und die Schulen dort, glaube ich, schon relativ früh auf den Weg gemacht, gute Bedingungen auch zumindest erstmal für Integration zu schaffen und geht den Weg auch in Richtung Inklusion.
Okay. Was müsste sich denn grundlegend ändern, damit Inklusion so möglich ist, wie es angedacht ist?
Ja, das ist ein weites Feld, weil das, also reden wir dabei über Inklusion in Schule und das sollte es ja nicht nur sein, dann heben wir wieder nur auf eine Dimension ab und so weiter und so fort. Ich denke, es muss sich in den Köpfen was ändern. Ein Punkt ist vielleicht, ein anderes Vorurteilsbewusstsein zu entwickeln. Davon ausgehend, dass Vorurteile...
Ich bin jetzt mal ein bisschen frech und sage, ich habe keine Vorurteile.
Also ich habe mit Sicherheit Vorurteile und das sind auch Vorurteile und es gibt ja auch Vorurteile, die sich durchaus bestätigen und auch sehr, sehr sinnvoll sein können. Ja? Wenn ich beispielsweise, also ich habe eine Federphobie, ne? Und wenn ich beispielsweise bei mir auf dem Fensterbrett irgendwas scharren höre, dann entsteht bei mir sofort die Idee, das könnte eine Taube sein, ich habe die aber noch nicht gesehen.
Ja.
Ja? So, da habe ich erstmal ein Vorurteil. Und ich weiß aber in dem Moment, ich würde jetzt nicht das Fenster aufmachen und oder irgendwie, und mein Vorurteil schützt mich in dem Moment.
Okay.
Ja? Wenn mir ein Schlägertyp auf der Straße entgegenkommt, dann weiß ich zwar nicht, haut er mich, aber ich gehe vielleicht trotzdem auf die andere Seite. Also es, und es gibt aber halt auch Vorurteile, die naja, schon vorverurteilend sind und möglicherweise auch eine Fehleinschätzung sind. Und sich das bewusst zu machen, dass man das selbst hat.
Diese Fehleinschätzung.
Ich finde es auch nicht schlimm. Also ich finde es nur schlimm, wenn man das für sich nicht, wenn man das für sich nicht reflektiert.
Mhm. Ja, ich weiß, was du meinst. Für viele ist es ja aber so, dass die Vorurteile sich immer bestätigen, eben weil sie es nicht
reflektieren.
Nicht weiter denken als, alles klar, das ist jetzt, keine Ahnung, ein Schlägertyp.
Ja.
Aber ich lerne den auch nicht kennen oder ich beobachte das nicht weiter oder...
Ja, das ist richtig. Also ich glaube, dass wir im Alltag werden wir die meisten Vorurteile nicht weiter reflektieren, weil es keine Begegnung gibt, weil es den Aha-Effekt gar nicht gibt, weil es gar nicht die Situation gibt, die am Ende dazu einlädt, das eben gehabte Vorurteil in irgendeiner Form zu bestätigen, zu widerlegen oder zu reflektieren eben. Ne? Ich denke dabei nur immer an eine Situation, da war ich zu einer Tagung. Und ich, die sich auch so mit Inklusion befasst und die, das ist für mich ja auch ein wichtiges Thema. Und ich war zu einer Tagung und es war Kaffeepause, wir standen im Flur und da standen drei Herren. Und irgendwie sind wir ins Gespräch gekommen, ich weiß heute nicht mehr warum. Einer dieser Herren hatte eine Spastik, hat dadurch auch Sprachschwierigkeiten gehabt und brauchte auch Unterstützung beim Trinken und so weiter. Und aus irgendwelchen Gründen wollte ich dann, habe ich mich mit einem von den anderen beiden da unterhalten und es ging darum, Kontaktdaten auszutauschen. Und ich war, warum auch immer, die ganze Zeit der Meinung, dass einer von den beiden auch noch sein Assistent oder Begleiter wäre. Ich weiß nicht warum. Und ich bin dann an meine Tasche und habe zum Glück drei Visitenkarten mit nach draußen gebracht, ja, weil wir haben dann tatsächlich Kontaktdaten ausgetauscht und dann habe ich mitbekommen, dass es sozusagen ein Pädagoge ist, der selbst auch als Dozent tätig ist und dort auch als Selbstvertreter war und mit dem ich sozusagen sogar schon mal im selben Projekt gearbeitet habe, ohne dass wir uns jemals also begegnet wären oder sowas. Und das fand ich für mich eine sehr, also ich fand das für mich eine schöne Erfahrung, weil mir das so, Ich habe hinterher so gedacht, was für ein Brett vorm Kopf hast du da einfach selbst? Du bist immer mit diesem Thema befasst und das war so ein Augenauf-Moment, für mich. Und deswegen, also natürlich war, dachte ich in dem Moment, ach Gott, wie bescheuert. Aber im Nachhinein fand ich es eine schöne, weil für mich irgendwie auch bereichernde Erfahrung, mal selbst so volle Kanne einfach vor sein eigenes Brett zu laufen. So.
Ja, okay. Nur ist ja die, ist ja, ich sehe so diese, der inklusive Gedanke ist ja wie so eine Art Menschenbild, was man hat. Ne? Also so ein, wie so eine Art Menschenbild, Weltbild, würde ich mal sagen. Das ist ja nur nicht alltäglich. Wie kommst du dahin? Warum bist du so, wie du bist? Warum hast du, verstehst du, was ich meine? Warum fällt es anderen schwer, das zu sehen? Warum fällt es dir leicht oder ist es dir nie leicht gefallen?
Also, ich habe gar nicht gesagt, dass es mir leicht fällt. Also, es gibt halt Dinge.
Okay, dann wirkst du so, als würde es dir leicht fallen.
Ja, na klar. Also, es gibt halt Dinge, mit denen beschäftige ich mich tagtäglich und die sind sehr nah an meiner Lebenswelt einfach dran. Die sind mir einfach mittlerweile vertraut geworden und da gibt es einfach auch keine Berührungsängste. Und ich glaube,
durch die Arbeit?
Nicht nur durch die Arbeit, sicherlich auch durch die Arbeit und durch den Verein, durch die tägliche Auseinandersetzung mit dem Thema und auch mit ganz, ganz unterschiedlichen Menschen. Ja, und das, da bin ich aber nah dran, das gehört zu meiner Lebenswelt. Und ich denke, dass es aber andere Dinge gibt. Und das ist ja genau, wann hat man denn Vorurteile im Negativsinn, ne? Wenn man was nicht kennt, wenn man wenn einem was fremd ist, wenn man damit irgendwie auch nichts anfangen kann. Und ich glaube, es gibt einfach auch Dinge, da fällt es mir viel schwerer, tolerant zu sein und ganz, ganz wahnsinnig inklusiv zu denken, ja?
Zum Beispiel?
Naja, manchmal reicht es schon, im Stadion zu stehen oder zu sitzen und auf die Nachbartribüne zu gucken und oder in den Stehbereich, wo sozusagen gekrölt und Stinkefinger gezeigt wird und so weiter. Also das ist schon nicht mehr an meiner Lebenswirklichkeit dran und da muss ich mich schon, da kostet es mich natürlich mehr Kraft, dafür irgendein Verständnis aufzubringen, klar. Oder dann auch Lust zu haben auf eine Begegnung, die meine Vorurteile sozusagen widerlegen könnte.
Ach so, ja. Begibst du dich manchmal in Situationen, wo du sagst, da habe ich jetzt ein Vorurteil, ich weiß das, aber ich will mal gucken, ich will mal rausfinden, ist das so oder ist es nicht so? Also den Erfahrungsschatz so irgendwie zu erweitern.
Also generell bin ich jemand, der viel Lust hat auf Begegnung. So, also ich habe Lust auf Geschichten von Menschen und bin da generell sehr interessiert. Mhm. So. Und sicherlich, also ich glaube, es gibt schon auch Begegnungen, die genau daraus entstehen, dass man denkt, was bist denn du eigentlich für einer oder ne, für eine? Oder und am Anfang ist es vielleicht auch noch so ein bisschen provokant gemeint, ja, aber am Ende ist ja schon das Interesse dahinter zu gucken, bist du wirklich so einer, wie ich denke oder was ist da los und dass aus sowas auch Gespräche entstehen können. Ja, glaube schon, das mache ich schon.
Bist du selber Opfer in Anführungsstrichen von Vorurteilen gewesen, wo negative Vorurteile auf dich gewirkt haben?
Ja, also würde ich klar mit Ja beantworten, weil, also ich glaube, dass man selbst Grund für Vorurteile bei anderen ist, das ist, glaube ich, diese Frage kann jeder mit Ja beantworten, so, ne? Aber auf mich gewirkt, ja, auf jeden Fall auch.
Zum Beispiel denn?
Ich glaube, ein Punkt in meinem Leben war, als ich irgendwann offen gesagt habe, dass ich also gleichgeschlechtlich liebe und gerne mit einer Frau zusammen sein möchte. Und es ist schon so, dass ich da ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht habe. Also für mich war mein Coming Out an sich jetzt kein Thema, schlimm, groß, ne? Und im Freundeskreis schon gar nicht, aber und es war auch nicht so, dass ich darunter sehr gelitten habe oder dass es da so immense Vorurteile gab, dass ich sage, oh, da habe ich noch bis heute dran zu knabbern oder so. Aber es gab welche, die auf mich gewirkt haben, die mich zum Denken gebracht haben, wo es auch schwierig ist, ne, wenn man dann hinterfragt wird, und ist das jetzt wirklich so? Und das auch nach so langer Zeit immer noch mal wieder hinterfragt wird. Und kommt da nicht doch noch mal ein Mann? Und was ist denn mit Kindern? Und was
ist denn? Hast du selber hinterfragt?
Ich nicht, aber ich wurde da.
Das haben andere bei dir
hinterfragt. Das haben andere gefragt. Natürlich ist es auch häufig am Anfang verdammt.
Was fehlt dir?
Na, ich überlege gerade, ich sage es einfach mal so, ich glaube, viele, die das auch erlebt haben, kennen das auch, dass die meisten Sorgen, ich nenne es mal, möchte es mal ihre Sorgen nennen und nicht Vorurteile, die meisten Sorgen aus dem familiären Umfeld kommen.
Aus deiner Familie?
Ja, in dem Fall natürlich, wenn ich von mir spreche, ist es natürlich, meine ich natürlich meine Familie. Ich habe jetzt nur so gestockt, weil ich dachte, Mensch, Vorurteile und das hat was mit dir gemacht und auf dich gewirkt, das klingt so schlimm, und ich möchte jetzt auch nicht meine Familie irgendwie da in die Pfanne hauen, weil ich würde eher sagen, das waren einfach Sorgen, Fragen, ne? Wohin geht's denn? Man hat so eine Idee von dem Leben, was ein Kind vielleicht auch lebt oder welchen Weg es irgendwie beschreitet. Und das war ganz am Anfang, klar war das eine Unsicherheit, ja, die aber jetzt nicht mehr besteht.
Okay, was waren denn so Fragen und Sorgen von deinen Eltern, als du denen das gesagt hast?
Na, ich glaube, unterschiedlicher Natur. Also ich bin beispielsweise nicht streng, aber immerhin katholisch erzogen worden und habe dann Sozialpädagogik und Organisationspädagogik studiert und habe auch während des Studiums beispielsweise bei einem katholischen Träger Jugendbildungsarbeit gemacht. Und natürlich ist es so, wenn man dann als Berufsanfänger kommt, es gibt einfach große Träger für soziale Arbeit, die kirchlich sind. Und ich glaube, das war zum Beispiel so eine Sorge, ne? Da kannst du ja gar nicht arbeiten, das geht ja gar nicht, wenn du gleichzeitig geoutet bist und mit einer Frau zusammenlebst, ne? Dann ist es ja gleichzeitig sozusagen Kündigungsgrund und so weiter und so fort. Ich meine, das ist jetzt schon einige Jahre her, ne? Aber ich glaube, das war eben so eine Sorge, dann vielleicht auch die Vorstellung, wie ist denn das mit dem Enkelkind oder so, ne? Oder Leben auf dem Dorf, wie ist es da, ne? Wie reagieren dann da möglicherweise auch andere? Ich glaube, so in die Richtung ging das.
Haben sich denn die Sorgen bestätigt, bezüglich des Arbeitgebers?
Nein. Ich wollte einfach nie bei einem kirchlichen Arbeitgeber tätig werden.
Hat sich das erledigt.
Und die Frage hat sich erledigt, ja.
Wann hat das, wie alt warst du, als du dein Coming Out hattest?
Ich glaube, das war so ein bisschen stufenweise. Also ich glaube, meine Mutter wusste dann irgendwann mal so, naja, es kann halt sein, dass da mal auch eine Frau ist, so, ne? Und ich glaube, so richtig offen war es dann, als ich angefangen habe zu studieren und auch erstmal von zu Hause weg war. Dass ich zumindest dort, wo ich studiert habe oder auch in Erfurt habe ich einen Nebenjob gehabt, in der Umgebung, wo ich gelebt habe und studiert, auch total offen damit umgegangen bin. Und das sozusagen zu meiner Normalität gehörte. Und das war dann auch so der Zeitpunkt, wo dann auch meine Familie sozusagen damit involviert wurde, als dann so mal die erste Frau auch mit nach Hause gekommen ist zu dem Zeitpunkt.
Okay. Dann gab es die Fragen, die konntest du klären?
Ja, also definitiv, ne? Also das ist, da hängt auch nichts nach und es ist, ist Normalität geworden.
Okay. Gibt es denn Leute aus deinem Bekanntenkreis, oder aus deinem Familienkreis, von denen du gar nicht erwartet hättest, dass die das irgendwie annehmen? Also, nee, anders. Von denen du schockiert warst, dass sie es nicht annehmen. Du hättest erwartet, dass sie das annehmen.
Nein. Nein.
Nein.
Ich habe schönerweise nicht die Erfahrung gemacht, dass meine Art zu lieben und lieben zu wollen für irgendjemanden Grund war, sich von mir abzuwenden.
Okay. Bist du politisch interessiert?
Ja, würde ich schon sagen. Politisch interessiert bin ich auf jeden Fall.
Ja? Wie definierst du dein politisch interessiert sein?
Also ich definiere politisch interessiert sein so, dass ich schon täglich auch mal ein paar Nachrichten lese und gucke und ich beispielsweise vor 2 Jahren, glaube ich, bin ich auch mal in eine Partei eingetreten und das aus einer Not heraus. Das war quasi so, dass ich nicht wusste, wen ich wählen soll. Mhm. Und auch die Partei, die ich sonst immer gewählt habe, das war für mich schwierig. Also ich dachte so, nee, die kannst du eigentlich auch nicht wählen. Und ich war wirklich ratlos. Und da habe ich so gedacht, Mensch, meckern kannst du viel. Du musst jetzt mal gucken, wie das funktioniert. Ich will das einfach jetzt mal wissen, wie das ist, wie das so läuft in der Partei und mal irgendwie mitfühlen. So. Und da bin ich quasi in eine Partei eingetreten.
Bist du da noch?
Nein.
Magst du sagen, in welche Partei du eingetreten bist?
Nein.
Okay. Ja.
Und ja, ich bin sozusagen eingetreten und habe dann aber leider gemerkt, also das war auch die Partei, die ich sonst immer gewählt habe, so, mhm, die ich auch immer noch wähle, aber okay. Und habe dann aber gemerkt, ach blöd, ich schaffe das zeitlich gar nicht. Also das war dann so viel, also ich war da irgendwie mal zu 3 oder 4 Terminen und mehr habe ich einfach nicht geschafft. Ich habe das in meinen Terminkalender nicht untergekriegt und die Priorität sollte jetzt auch nicht unbedingt darauf liegen. Und ich dachte dann so, okay, ich wollte das jetzt nicht, um die jetzt nur finanziell zu unterstützen, sondern ich wollte ja was mitbekommen und für mich das zu einem Lerneffekt auch machen und das ist mir in dem Zeitraum nicht gelungen und deswegen habe ich gedacht, okay, da trete ich erstmal wieder aus und schau mal, ne?
Genau, das hat gerade meine Frage schon beantwortet. Also du bist dann irgendwann, hast dann irgendwann einen Punkt erreicht und sagst, okay, jetzt, so geht's jetzt gerade irgendwie.
Na, ich hatte den Punkt erreicht, dass ich gesagt habe, das bringt mir jetzt hier nichts, ich schaffe das da nicht wirklich.
Okay. Hattest du eine Funktion oder?
Nein, so weit bin ich gar nicht vorgedrungen. Wollte ich auch, also das wäre auch nicht mein...
Gut, ich habe jetzt auch nicht gedacht an Fraktionsvorsitzender aber
nur normales Parteimitglied. Genau.
Was kann man denn als Parteimitglied machen?
Na, man kann man kann sich zum Beispiel zu den Ortschaftstreffen oder Stadtteiltreffen kann man eben gehen. Man kann natürlich abstimmen, bekommt auch natürlich vereinsinterne Informationen. Vereinsintern, Quatsch.
Parteiinterne.
Parteiinterne Informationen. Und ist da eben auch auf dem Stand, ne, wenn man zum Kreisparteitag geht oder so, was wird da gerade diskutiert, wie ist da der Stand, wie sind die Positionen dazu. Ich fand es auch total spannend, wie kontrovers da diskutiert und teilweise auch geschimpft wird und wie da so die Stimmungslagen mitunter sind. Und okay. das fand ich halt schon sehr, sehr spannend, da einfach mal reingeguckt zu haben.
Würdest du es wieder machen?
Ja.
Wenn du mehr Zeit hättest?
Wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich das machen. Aber ich mag das halt nicht. Also, oder andersrum, ich mag es halt lieber, wenn ich was mache, das dann auch richtig zu machen.
Mhm.
Und nicht sozusagen auf 5 Hochzeiten zu tanzen und aber nichts so richtig und ganz. Und ich kann mir aber vorstellen, wenn ich irgendwann mal die Ressourcen dafür habe, die zeitlichen Ressourcen und einen Kopf dafür, dass ich mich auch politisch nochmal auch mehr engagieren würde und möglicherweise auch in der Partei.
Okay. Anne, das war's schon.
Echt?
Das war's schon.
Das ging aber.
Es ging sehr schnell.
Echt schnell.
Ich danke dir für das Gespräch.
Danke.
Tschüssi.
Tschüss.